Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe Er, also Gott liebt dich. Liebe hat ja ziemlich viel auch zu tun mit Erwartungen, die man aneinander hat. Ich fand eine Geschichte schön, als ein Ehepaar einkaufen ist in der Adventszeit, in einem großen Einkaufszentrum. Beide gehen getrennt, dann haben beide mehr Ruhe, sag ich mal. Irgendwann ist dann die Frau fertig und sucht ihren Mann. Aber sie findet ihn nicht im Kaufhaus und wird langsam ärgerlich. Dann erinnert sich dran, wir haben ja ein Handy, ruft auf dem Handy ihren Mann an, er meldet sich, fragt, wo bist du? Und er sagt, erinnerst du dich noch daran, an diesem Juwelierladen, wo wir damals vor 5 Jahren drin waren und du hast dich in so ein Diamantenarmband verliebt? Und sie wird schon ganz erwartungsvoll. Und er sagt, und ich habe dir ja damals versprochen, irgendwann werde ich dir das kaufen. Und dann hat sie schon fast Tränen in den Augen vor Rührung, dass der Mann sich daran erinnert hat. Und dann sagt er diesen Satz, der alles zerstört hat. Ich bin der Kneipe nebenan und warte auf dich. Also, man kann lernen, Enttäuschung ist manchmal das Ergebnis falscher Erwartungen. Man erwartet Dinge, die dann nicht so passieren. Wir erleben das auch in der Advents- oder Weihnachtszeit, dass die vollgestopft sind mit Erwartungen. Also Menschen erwarten an Weihnachten so ein perfektes Familienfest. Und auch das ist eigentlich illusorisch, das wissen wir. Jemand hat gesagt, warum soll klappen, was das ganze Jahr lang nicht funktioniert hat? Warum soll das gerade an Weihnachten gehen? An Weihnachten liegt das Familienleben unter einem Brennglas und alle Probleme kommen deutlicher zutage als je zuvor. Also es ist auch übertrieben, an Weihnachten zu erwarten, dass alles perfekt ist. Und man hat manchmal auch falsche Erwartungen an Gott, wie Gott zu sein hat, wenn wir über Liebe sprechen, dass ich denke, so und so müsste Gott mir begegnen. Heute werden wir hören vom Täufer Johannes, der eben mit seinen Erwartungen und an seinen Erwartungen ein Stück weit zerbrechen muss, weil er sieht, dass Gott anders ist als das, was er erwartet hat. Ich lese einmal den Text unter der Überschrift Fragen, Erkennen, Staunen aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 6 und dann Vers 11. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Und dann in Vers 11, ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und doch ist er der Geringste im Himmel, doch ist der Geringste im Himmelreich größer als er. Also 3 Gedanken. Ich fange mal mit den Fragen an, wenn ihr einmal weiterklickt. Und wir schauen uns nochmal dann die Verse 2 und 3 an, einfach nochmal. Also Johannes der Täufer, der im Gefängnis ist, hört von den Taten des Christus. Er hört also schon davon, trotzdem schickt er seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Eigentlich erstaunlich. Johannes der Täufer ist ja der, der dem Messias den Weg gebahnt hat. Sozusagen, es wird nachher auch im Text gesagt, der Elia, der dem Messias, dem Retter vorausgehen soll. Der, der dem Messias, dem Retter den Weg bahnt, der stellt jetzt diese Frage, bist du der, der da kommen soll? Wenn wir nochmal an letzte Woche denken, wenn ihr einmal weiterklickt, habe ich euch das Bild gezeigt von dem Altar aus in Colmar in Frankreich, jetzt im Elsass. Und da ist ja der Täufer Johannes abgebildet, der auf Jesus zeigt. Und es ist eben dieser Täufer Johannes, der sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Es ist der gleiche Täufer Johannes, der über Jesus gesagt hat, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es ist der gleiche Täufer Johannes, der gesagt hat, ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Schuhe zu öffnen. Es ist der Johannes, der gepredigt hat über Jesus. Er wird kommen, ich habe mit Wasser getauft. Er wird mit Feuer und mit Heiligen Geist taufen. Das ist der Johannes, der gesagt hat, er wird die Spreu vom Weizen trennen. Dieser Johannes stellt diese Frage, bist du der, der da kommen soll? Bisschen niedriger machen, es pfeift irgendwo, danke. Also der, der jetzt ins Zweifeln kommt. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass Johannes Erwartungen hatte, die zum Teil auf dem fußten, was er an prophetischen Einblicken von Gott bekommen hat, aber er hat eben nur einen Blick gesehen, nicht alles. Aber anhand dieses Blickes hatte er ein Bild von Christus und das passt nicht zusammen mit dem, was er jetzt erlebt hat. Denn, stellt euch vor, dieser Johannes, der hat das getan, der hat Sünde beim Namen genannt, der hat Sünde angesprochen, der hat dem König Herodes gesagt, was du tust, ist Ehebruch. Und der König Herodes hat ihn ins Gefängnis schicken, setzen lassen. Er sitzt im Gefängnis, wir kennen die Geschichte, er wird später sogar enthauptet, umgebracht. Und er schreibt aus dem Gefängnis und sagt, der, der Ehebruch angeprangert hat, der Sünde beim Namen genannt hat, der ist im Gefängnis. Und der Ehebrecher, der König, der lebt ungehindert fort. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in so einer Situation auch ins Nachdenken komme. Ist Jesus wirklich der, der mit Feuer predigt, der den Spreu vom Weizen trennt, dass man einfach ins Zweifeln kommt, ins Fragen kommt. Jesus ist so anders. Und wisst ihr, damit finde ich, ist Jesus oder Johannes ganz bei uns. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von einem Gefängnis. Wir sitzen nicht wie Johannes in einem echten Gefängnis, aber manche von uns sitzen zeitweilig in Zeiten ihres Lebens auch in einem gefangenen Zustand, fühlen sich wie in einem Gefängnis. Die Gitterstäbe sind unsere Umstände, die uns nicht freilassen, wo wir uns gezwungen fühlen, eingeengt fühlen. Das kann sein, dass du in dem Gefängnis der Finanzen steckst, wo du nicht mehr weißt, wie du Dinge bezahlen sollst, wie du weiter zurechtkommen kannst. Es kann sein, du steckst in dem Gefängnis der Krankheit. Also heute hat Cornelia erzählt, dass zum Beispiel Marion Peach jetzt wieder ins Krankenhaus gekommen ist und schon wieder es ihr schlecht geht. Und dann kann man, ich weiß nicht, ob Marion das so sieht, aber man kann dann manchmal auch ins Fragen kommen, Herr, muss das schon wieder sein, warum ich? Und man fühlt sich wie in einem Gefängnis. Es kann sein, dass du in der Familie gefangen bist. Es gibt Menschen, die fühlen sich in ihrer Ehe gefangen, weil sie sagen, hätte ich das nie getan oder mit diesem Menschen zusammenleben zu müssen, ist schwierig. Enttäuschung, Depression, Angst. Es gibt viele Dinge, die für uns wie so ein Gefängnis sein können. Und verständlich ist, wenn man dann manchmal fragt, wieso geschieht das? Ich glaube an dich, ich bin mit dir unterwegs und warum muss das so kommen? Wisst ihr, so schwierig Zweifel oder solche Fragen sind, beinhalten sie auch immer eine Möglichkeit, weil Zweifel suchen ja nach einer Antwort. Und die Frage ist jetzt, wo man diese Antwort sucht. Es gibt dann leider Menschen, die diese Antwort nicht mehr bei Gott suchen, von Gott weggehen. Und es gibt Menschen wie den Johannes. Und das ist das Erste, was man von dem Jünger Johannes, Täufer Johannes lernen kann. Er geht nicht weg, sondern er schickt seine Jünger zu Jesus. Er geht mit seinen Fragen zu Jesus. Er bringt sie ihm. Er nimmt etwas ernst, was im Alten Testament, zum Beispiel einmal weiter in Psalm 62 zu lesen, ist an anderen Stellen auch, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das macht der Johannes. Der sagt nicht, ich schmeiß alles über Bord, sondern ich komme einfach mit meinen Fragen zu dir. Ich habe eine Erzählung gelesen von einer Frau, Sabine Dietrich, die das einmal beschreibt, wie sie das erlebt hat. Sie ist in einer stillen Zeit in ein Kloster gefahren, um Zeit zu haben, zu beten und sagt, eigentlich habe ich gar nichts zu sagen. Und dann blickt sie einfach zurück auf ihr letztes Jahr und stellt fest, das Jahr war vollkommen aus ihrer Sicht schlecht für sie. Sie beschreibt dann, dass sie auf einer Messe war für Jesus, hat sie einen Stand aufgebaut, Bibeln und solche Sachen verkauft auf dieser Messe. Es hat sie viel Geld gekostet. Sie sagt, davon hätte man eine gute Reise bezahlen können im vierstelligen Bereich auf dieser Messe. Und dann schreibt sie, nach dieser Messe war es so, ich hatte nur den Eindruck, die Leute waren interessiert an den Gummibärchen und an den Kugelschreibern. Aber kaum einer hat eine Bibel gekauft. Und sie sagt, ich war mir auch nicht sicher, also ich habe auch nichts davon gehört, dass irgendjemand zum Glauben gekommen wäre durch das, was ich gemacht hätte. Und dann schreibt sie, und im Nachhinein hat sie dann sogar geschäftlich noch Umsatzrückgänge erlebt und gefragt, Herr Jesus, ich habe das für dich gemacht, warum kriege ich jetzt sozusagen noch eins drüber? Und dann schreibt sie, dann war sie im Gottesdienst in der Gemeinde und sieht, wie vorne eine junge Frau als Gemeindemitglied aufgenommen wird. Sie freut sich über diese junge Frau und denkt im gleichen Moment, Herr, ich habe eine Tochter, die ist im gleichen Alter. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe sie christlich erzogen, ich habe für sie gebetet, ich habe ihr biblische Geschichten erzählt, ich habe versucht, ihr ein Vorbild zu sein und sie geht einen ganz anderen Weg. Warum hast du da gewirkt und bei mir nicht? Und dann schreibt sie, ich kam mir so vor, als wenn Gott so eine Segensausgabe hat, wo man in der Schlange steht und bevor sie dran ist, sagt sie, hat Gott den Schalter zugemacht und sie kam nicht mehr dran. Und dann fällt ihr schon das Nächste ein und sie sagt, auf der Fahrt zu diesem Kloster bekam ich einen Anruf, dass die kleine Tochter von guten Freunden verstorben ist, ganz plötzlich. Und dann hat sie gesagt, Gott, warum hast du den Leuten erst das Kind geschenkt, wenn es jetzt plötzlich wieder weggenommen hast? Warum das alles? Und man merkt, wie das aus ihr raussprudelt. Und sie sicher auch manche Dinge sagt, die man Gott so vielleicht nicht sagen würde, wenn es einem gut geht. Und dann hört sie für sich so diese Antwort, her damit. Und sie sagt, was heißt her damit? Und sie hat den Eindruck, als wenn Jesus ihr sagt, her damit, mit all deinen Zweifeln, mit deinen Fragen, mit deinen Enttäuschungen, mit deinen Schmerzen, mit deiner Sünde, mit allem, her damit, gib es mir. Und dann sagt sie, mit allem? Und Jesus sagt, ja, mit allem. Und er sagt, aber alles ist ziemlich viel. Und Jesus sagt, das ist gut. Und dann sagt sie, dass sie über Minuten unter Tränen alles sich von der Seele gesprochen hat und das bei Gott gelassen hat. Und sagt, hinterher war ich wirklich auf eine gute Weise leer und jetzt hatte ich wirklich nichts mehr zu sagen, weil ich alles Gott geben konnte. Und das möchte ich uns als erstes mitgeben. Gott hat uns nicht versprochen, ein Leben ohne Probleme und Nöte und Sorgen. Wer das glaubt, der wird irgendwann von der Realität eingeholt. Das hat Gott auch nie gesagt. Aber Gott gibt uns einen Punkt, zu dem wir gehen können, so wie der Johannes das tut. Er kommt zu Jesus und sagt ihm das, seine Fragen, seine Zweifel. Und da sind wir richtig. Lass bei Gott raus, was dich belastet. Der kann damit umgehen, der kann das einsortieren, der hat damit keine Sorgen. Also die Adventszeit, falls du jetzt gerade in einem Gefängnis sitzt oder dich gefangen fühlst, ist eine Einladung Gottes an dich, ihm das alles zu sagen. Ein zweiter Gedanke, der auch in diesem Text drin steht, erkennen. Jesus antwortet den Jüngern, Johannes kann ja nicht selber kommen, der Täufer, wir lesen nochmal, er sagt ihm, geht zurück zu Johannes, berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt, den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Was kann man denn erkennen an diesem Text? Verschiedene Dinge. Das Erste, was man erkennen kann, ist, wie gnädig Jesus mit den Zweifeln und den Fragen von dem Johannes umgeht. Wisst ihr, Jesus konnte mit Leuten, die ihm quergekommen sind oder ihm unterstellt haben, falsche Absichten zu haben oder die wirklich aus falschen Absichten gehandelt haben, den konnte Jesus auch mal richtig die Meinung sagen. Als der Petrus sagt, Herr, das geschehe dir nur nicht, dass du stirbst, sagt Jesus dieses harte Wort, geh hinter mich, Satan. Den Pharisäern sagt Jesus mehrere Male, wehe euch und sagt, ihr seid Totengebeine und fragt mir nicht. Also er nimmt sie dich richtig zur Brust. Schön ist, dass er das bei dem Johannes nicht tut. sondern er sagt ihm, wir werden es gleich nachher noch sehen, ein Segenswort, gesegnet ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Er hält Johannes keine Strafpredigt und sagt, Johannes, wie kannst du so denken, du müsstest mich doch kennen, sei nicht so kleingläubig, das macht Jesus nicht, sondern er verweist ihn auf die Schrift, auf das Alte Testament und sagt, so wird der Messias angekündigt, der Retter. Schau, was geschieht. Es liegt vor dir. Und dann bild dir deine Meinung. Deshalb kann Jesus über den Johannes sagen, obwohl er diese Fragen hat, ne, solche Gedanken hat, bist du der da kommen soll, finde ich es sehr tröstlich, dass dieser Text so endet, wenn ihr weiterklickt, in Vers 11, das Bekenntnis von Jesus über den Johannes, ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und dass er kleiner ist als der Kleinste im Himmelreich, liegt daran, dass die im Himmelreich sind, einfach mehr schon wissen vom Evangelium, als es Johannes wissen konnte. Also sie haben mehr Einblick. Aber nicht, weil er ein unwichtigerer Mensch wäre, sondern Jesus betont, wie wichtig ihm Johannes ist, welche Rolle er hat. Also Advent lädt ein, wenn du Zweifel hast, Gott ist wirklich gnädig und geht auch so mit dir um. Er nimmt dich ernst, er schickt dich nicht weg. Was Johannes auch erleben darf, was man auch erkennen kann, ist nämlich, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Ich habe ja gesagt, Jesus bezieht sich aufs Alte Testament, auf das, was von ihm im Alten Testament angekündigt wird. Zum Beispiel in Jesaja 61. Da heißt ja, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, genau das, was wir jetzt hatten, um den Armen gute Botschaft zu verkünden, gesandt, die zu heilen, die gebrochenes Herz haben, zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das hat Johannes so noch nicht erlebt mit dem Freiwerden, ne? Vielleicht war das für ihn auch ein Problem. Aber Jesus sagt, Johannes, achte darauf, ich habe, das Wort Gottes ist in mir erfüllt. Ich stehe zu den Verheißungen. Ich bin, in Jesus ist das Ja zu allen Verheißungen, heißt es mal an einer anderen Stelle. Und das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte, wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, die wirklich von Gott ist, die wir uns nicht selber eingeredet haben, aber die von Gott kommt, dann ist Gott der, der gesagt hat, so wie ich bei Johannes das bezeuge und dazu stehe, so stehe ich zu meinen Verheißungen. Ich werde meine Verheißung erfüllen. Auch wenn du das manchmal vielleicht nicht siehst oder glauben kannst, es läuft alles nach Plan, sagt er dem Johannes. Und das gilt eben auch bei den Verheißungen, die wir haben. Wisst ihr, und manchmal ist es so, dass man nur Verheißung hat. Hudson Taylor bei der China-Inland-Mission, der war mal bei der Gründung der Mission an so einem Punkt, wo sie ganz dringend Geldnot hatten. Er hatte noch 25 Cent und dann hat er seiner Frau in einem Brief geschrieben, diesen schönen Satz, wir haben noch 25 Cent, aber alle Verheißungen Gottes, hat er gesagt. Und daran hat er sich festgehalten. Die China-Inland-Mission hat es bis heute geschafft, heißt heute anderes, ist in der Liebenzeller-Mission zum Teil aufgegangen, aber es gibt sie noch. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und das wird er auch bei dir und bei mir. Advent heißt eben auch, dass Gott sein Wort hält. Das soll Johannes lernen. Und ein drittes, dass man erkennen kann, wie Gott handelt. Matthäus 11, Vers 4. Berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Also erzählt dem Johannes, dass er mitbekommt, was Gott tut. Und Advent lädt also auch ein, den Blick zu schärfen für das, was Gott tut. Wisst ihr, wir haben manchmal den Eindruck, wichtig ist nur so Wunder, die von heute auf morgen geschehen. So wie wenn ein Gelähmter gehen kann. Das ist natürlich ein Riesenwunder, würde ich mich auch freuen, wenn wir das mehr erleben würden. Aber ein Wunder ist doch auch, wenn über Jahre ein Mensch in der Gemeinde verändert wird. Wenn der zum Beispiel wirklich in so einem Gefängnis der Hoffnungslosigkeit war und du lernst ihn vielleicht 4, 5 Jahre später kennen und plötzlich ist es ein Mensch, der Hoffnung hat, der vielleicht wieder lachen kann, den Jesus verändert hat, das ist doch genauso ein Wunder. Wir nehmen es manchmal nur nicht wahr, weil wir es nicht so im Blick haben. Ich habe das angekündigt, einfach Mut geben. Vielleicht hat von euch jemand etwas, wo er uns etwas so mitgeben kann, wo sagt, das habe ich mit Gott erlebt, so wie Jesus sagt, sagt es dem Johannes, ist es auch gut, wenn wir über das, was wir mit Gott erleben, es auch anderen Christen sagen. Der Johannes brauchte Ermutigung im Gefängnis und manche unter uns vielleicht auch. Also falls von euch jemand etwas mitgebracht hat, was er erzählen möchte, ich habe ein Mikrofon, schaltest du das an und das andere aus,
dann zu euch kommen. Möchte jemand etwas erzählen, was er mit Gott erlebt hat? Also ihr wart vorgewarnt, ihr hattet Zeit für die, die E-Mail hatten. Ist jemand mutig und möchte den Anfang machen?
Ja, hallo. Also ich habe erlebt, dass das Wort Gottes wirklich wahrhaftig ist und wahr ist. In 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10. Lasst ihr meiner Gnade genügen, denn meine Kraft endet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich frohen Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten. Um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also dieses Wort ist wirklich wahrhaftig und wahr und da können wir uns auf diese Verheißung können wir uns wirklich verlassen.
Danke.
Das passt jetzt 100%. Also ich habe mich in der Woche irgendwie auch schwach gefühlt und dann am Mittwoch im Hauskreis kam genau der Vers und jetzt kommt er nochmal und das finde ich richtig cool.
Ja, Gott kann manchmal gute Erinnerungen aussprechen.
Ja, meins ist eigentlich ganz kurz und war ganz aktuell heute, weil ich zwischendurch immer so die kleinen Zweifelmonster habe und denke so, ah Gott, bin ich noch auf dem richtigen Weg und ist das auch alles gut? Und dann lese ich auf einmal heute den Vers von Sprüche 5,21, denn die Wege des Menschen hat Jahwe im Blick, auf seine Pfade gibt er Acht. Und dann habe ich gedacht, okay Jesus, ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, du passt schon auf mich auf. Dankeschön.
Danke. Gut, dann wechseln wir die Mikrofone wieder.
Also Advent lädt ein, den Blick für Gottes Handeln zu schärfen. Schaut mal, wo Gott in eurem Leben am Wirken ist. Denkt mal drüber nach und man wird feststellen, Gott hat mich vielleicht mehr verändert, als mir bewusst ist. Das merken oft mehr die anderen als ihr selber. Das dritte und der letzte Gedanke, Staunen. Also nachdem Johannes seine Fragen losgeworden ist, nachdem Jesus ihm gesagt hat, was er erkennen kann, dass er wirklich der Messias ist und wie er mit ihm umgeht und dass er handelt, dann kommt es zum Staunen oder Jesus betont das, dass es wichtig ist, das richtig einzuordnen, wie er handelt und wie wir sind, wie unsere Erwartungen sind. Dann kommt dieser Vers, Matthäus 11, Vers 6, und sagt ihm weiter als dem Johannes, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Gesegnet sind die. Also ein Segenswort. Während Gott den Pharisäern sagt, wehe, sagt er zum Johannes, gesegnet sind, die keinen Anstoß nehmen, weil er auch weiß, wie Johannes sich entscheiden wird, weil Jesus weiß, dass Johannes das verstehen wird. Dieses Wort Anstoß nehmen ist das Wort Skandalizo, Skandal. Jesus sagt, gesegnet sind die, die keinen Skandal an oder mit mir haben. Es gibt nicht nur den Skandal des Kreuzes, also für Menschen, die noch gar nicht gläubig sind, die sich entscheiden müssen, ob das überhaupt wahr sein kann, sondern es gibt sowas wie ein Skandal des Glaubens, dass Gott eben manchmal ganz anderes handelt, als ich mir das vorgestellt habe und ich mich entscheiden muss, ob ich Gott trotzdem vertrauen kann, will oder nicht. Jemand hat das mal so formuliert: Für Christen ist mit das Schwierigste, der schwierigste Punkt, wenn sie an den Punkt kommen, wo Gott anderes handelt, als sie in der Kirche oder sich selber beigebracht bekamen oder gelehrt wurden, wie er zu handeln habe. Also wenn Gott aus unserem System raustritt und auf eine Art und Weise handelt, die ich gar nicht im Blick hatte, wo Gott sozusagen meine Grenzen sprengt und sagt, das ist für Christen oft ein schwieriger Moment, wo Gott uns enttäuschen muss. Er muss also das wegnehmen, wo wir einer Täuschung erlegen sind und uns enttäuschen. Ich sag's ungern, aber es ist so, Gott wird dich ab und zu enttäuschen. Er wird dich desillusionieren. Und zwar von deinen falschen Vorstellungen, von deinen falschen Erwartungen, die von dir kommen oder wer weiß woher, aber die nicht von ihm sind. Und das ist wichtig, das ist richtig, es ist nur nicht schön. Aber es gehört dazu, dass Gott uns manchmal desillusionieren muss. Denn Jesus ist niemals, das solltest du dir zu Herzen nehmen, Jesus ist niemals so wie deine Vorstellung, niemals. Er ist immer größer als deine Vorstellung und er ist immer kleiner, als du dir es vorstellen kannst, weil Gott ja auch Mensch wird. Und wir werden nie, wenigstens nicht auf Erden, dieses Bild ganz verstehen. Von daher kommen irgendwann Enttäuschungen. Und Jesus macht dem Johannes deutlich, Johannes, du musst umdenken. Du sollst keinen Skandal an mir nehmen, du musst anderes denken lernen. Der Johannes hat ja nicht falsch gedacht. Diese Verheißungen, dass Jesus als Richter kommt, sind ja richtig. Aber ihm fehlte der Blick, dass Jesus zuerst als Retter kommt und das andere zeitlich eben ein bisschen auseinanderfällt. Da fehlte ihm einfach die Klarheit. Und darum dieses Wort Gottes an dich und an mich und an den Johannes aus Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wenn es in deinem Leben eng wird, wenn du ins Gefängnis kommst, also in den Gefängnissen, die wir uns selber, in die wir gesteckt wurden oder selber gebaut haben, wenn wir enttäuscht sind von Gott, sagt Gott, werf dein Vertrauen nicht weg. Glaub daran, es hat eine große Belohnung. Ich bin der, der in deinem Leben wirkt. Nur anders, als du dir das gedacht hast. Ich möchte selber kurz etwas erzählen von meinem ältesten Sohn, Kevin. Die haben ja, also ich bin ja Opa geworden, ne? Und also haben sie ein Kind bekommen, er und seine Frau. Und sie haben zur Geburt des Kindes eine Karte geschrieben mit einem Luftballon und die in den Himmel geschickt, weil meine erste Frau ist an Krebs verstorben, also seine Mama. Und er hat damals versprochen, als sie noch gelebt hat, immer wenn was Besonderes ist, schicken wir einen Ballon in den Himmel. Das fand ich sehr schön, dieses Bild, also die Karte sozusagen mit der Geburtsanzeige in den Himmel zu schicken. Aber dann sieht man, es war nicht so einfach für die Jungs, für mich auch nicht, damit umzugehen, dass der Ehepartner stirbt. Und ich möchte euch einfach mal lesen, was er geschrieben hat, ist offen bei Facebook zu lesen, von daher kann ich es jetzt auch gerne weitergeben. Er hat geschrieben, also das war 2013, ein halbes Jahr, nachdem meine erste Frau gestorben ist. Er hat geschrieben, heute vor einem halben Jahr ist meine Mutter an Krebs verstorben. Vor eineinhalb Jahren habe ich zu Hajo und Laszlo, meinen besten Freunden, gesagt, dass ich meinen Glauben aufgebe, wenn Mama stirbt. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Gott meine Mutter nicht heilt und war fest davon überzeugt. Doch als es dann soweit war, dass wir uns von Mama verabschieden mussten, hat Gott mich getragen. Ich erkannte neu diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, und spürte seine Liebe. Ich weiß, dass ich Mama eines Tages wiedersehen werde. Diese Hoffnung ist das, was mir meine Freude gibt. Diese Hoffnung ist das, was mich lachen lässt. Diese Hoffnung ist das, was mir meine Trauer nimmt. Wir haben Gottes Wirken gespürt und uns nicht verlassen gefühlt. Jesus ist das Fundament, auf dem ich mein Leben gebaut habe Und das Fundament trägt in den schlimmsten Zeiten. Wir fallen niemals tiefer als in seine Hand. Das durften wir erleben, vor einem halben Jahr und immer noch erleben. Ich wünsche mir, dass jeder von euch Jesus als seinen treuesten Freund kennenlernt und diese lebendige Hoffnung und starke Hand in seinem Leben empfängt. Gott liebt dich und will das Beste für uns, manchmal anders, als wir es uns vorstellen. Ich möchte euch Mut machen zu staunen, so wie Johannes aufgefordert wird, diese Zeichen zu erkennen, zu staunen über Gott, der so anders ist, als wir uns das manchmal vorstellen. Ich bin froh und dankbar, dass meine Kinder das so gut verarbeitet haben, den Tod ihrer Mutter. Da wurden auch Erwartungen enttäuscht und trotzdem haben sie gesagt, Gott ist der, der das Beste will. Mein Sohn ist nicht Pastor oder so, der muss das nicht schreiben. Aber man sieht, dass ihr das Hoffnung gibt und trägt. Ich bin überzeugt, dass der Johannes der Täufer, als er dann hingerichtet wurde, wusste, Jesus ist der Messias, dass er diese Botschaft Jesu verstanden hat. Und Advent ist diese Einladung Gottes, den wahren Gott zu erkennen. Also ihr seht, Advent ist so eine richtige Entdeckungsreise. Man kann viel lernen über Gott. Manchmal auch Dinge, die schmerzhaft sind, die nicht schön sind, die anders sind. Aber es lohnt sich, mit Jesus auf die Entdeckungsreise zu gehen. Ich habe zum Schluss noch ein Comic gefunden. Na, und was bringt dir das Christkind? Erlösung. Auch Geschenke, aber vor allem Erlösung, das größte Geschenk. Und dann hat Jürgen Werth dazu etwas geschrieben, der kann das poetischer ausdrucken als ich, wenn er das nächste macht. Einer hat begriffen, was eigentlich unbegreiflich ist. Das Christuskind bringt Sonne, Wind und klare Sicht in den Winternebel unseres Lebens, also in die Gefängnisse, in denen wir stecken. Das Christuskind schenkt uns Gottes Erbarmen. Mehr geht nicht. Mehr gibt's nicht. Amen. Ja, wir wollen